herzlich willkommen zur 32. Session der Coaches Corner. Heute eine etwas andere Session sozusagen. Wir haben mal keinen Coach am Start und ich muss leider auch nochmal hier alleine die Fahne der Coaches Corner hochhalten. Mario ist leider aufgrund von privaten Umständen verhindert. Viele Grüße gehen natürlich trotzdem nach Frankfurt. Und heute, wie gesagt, ein etwas anderer Gast, mal kein Coach, sondern ihr kennt ihn vermutlich alle, Felix Weißhöfer. Felix, du sitzt in Rot, wie geht's dir?
Guten Morgen, mir geht's gut, herzlichen Dank.
Ja, Servus sagt man bei euch, glaube ich. Ne? Wir machen das immer
Servus,
ein bisschen,
genau.
Lokal bezogen, sehr gut. Sonst immer Gude nach Frankfurt. Hier in Köln haben wir leider gar keine richtige. So guten Tag sagen wir vielleicht am ehesten noch, also bei euch aber Servus, sehr gut. Man muss vielleicht ein bisschen erklären erstmal, warum wir hier eigentlich heute zusammensitzen. Und zwar die Session nach dem Ironman Hamburg. Wir wissen leider, was da passiert ist. Und da haben Mario und ich eine Sonderfolge zugemacht, weil wir dort auch vor Ort waren und einfach da nochmal ein paar Gedanken austauschen wollten. Dann haben wir gesagt, machen wir eine Folge dazu, eine Session. Und dann kam plötzlich in unsere Nachrichten, eine Nachricht von dir rein und nach dem Motto, weil ich glaube, Mario oder ich, wir hatten es gesagt, ja, wir sind ja nur ein kleiner Podcast, was sollen wir hier schon, welche Meinung vertreten wir hier schon und welchen Einfluss haben wir? Und dann hast du gesagt, nee, ihr seid gar nicht so klein, ihr werdet gehört und lass uns doch mal reden. Und dann habe ich dich damals in unserem folgenden dann Telefonat, was glaube ich auch schon eine Dreiviertelstunde war sehr nett, gesagt, ja, würden wir dich gerne mal einladen und das ist dann eben heute so. Ich habe damals aber auch gesagt, lass mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und die Eindrücke ein bisschen sacken lassen. Und genau, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch passiert. Und bevor wir thematisch gleich einsteigen, eine Frage noch vorab. Ich weiß, dass das in der Szene immer ein bisschen kritisch betrachtet wird. Darf ich die Challenge Rot sagen?
Ja, selbstverständlich.
Ist sehr gut, sehr gut. Weil ich habe das so gelernt und ich kann mich da kaum umstellen. Ja, erstmal. Wie geht es dir? Ich glaube, dass die letzte Austragung ist jetzt schon ein paar Monate her. Habt das sacken lassen? Und in welcher Phase befindet ihr euch eigentlich gerade als Team? Weil ne, für uns als Teilnehmer, Coaches, Zuschauer, wie auch immer, ist das ja noch ewig hin. Aber ich glaube, ihr seid schon mitten in der Vorbereitung.
Ja, die Vorbereitungen haben bei uns schon gestartet. Tatsächlich fühlt es sich momentan ein bisschen an, wie wenn wir im Mai wären, irgendwie kurz vor der Veranstaltung. Liegt an mehreren Dingen. Wir versuchen, viele Dinge nochmal nach vorne zu nehmen, gerade was die Orders angeht. Dann haben wir das Riesenthema nächstes Jahr, einer EM in Deutschland, wo an ganz vielen Public Viewing Punkten genau die Dinge benötigt werden, die wir auch für eine große Veranstaltung brauchen. Tribünen, LED-Leinwände, Gitter, Toilettenanlagen, Wasser, Strom etc. etc. Also da haben wir Gott sei Dank Firmen, mit denen wir schon seit vielen Jahren arbeiten, sodass wir da keine Probleme bekommen, aber natürlich auch hier schon wieder der nächste Price Rise, der mit Corona damals eigentlich so richtig in Fahrt gekommen ist. Also das sind Dinge, die wir gerade bearbeiten und dann coachen wir uns momentan tatsächlich selbst. Das heißt, der komplette Donnerstag ist bei uns quasi arbeitsfrei und wir haben einen Coach im Haus, um uns als Gruppe zu betrachten, um mal zu schauen, hey, passen eigentlich die Arbeitsbereiche? Wir haben viele Shifts gehabt, wo Arbeitsbereiche vom einen Mitarbeiter auf den anderen Mitarbeiter umgeswitcht wurden. Das machen wir seit Januar und deshalb fehlt uns quasi tatsächlich arbeitstechnisch ein kompletter Tag, ist aber hier extrem effektiv, macht auch richtig Spaß, waren auch eine Woche in Fuschel beim Jakob, haben uns da zurückgezogen, also echt toll, aber wie gesagt, es fehlt gefühlt quasi ein Tag und deswegen ist momentan die Schlagzahl sehr, sehr hoch. Viele von uns sind mittlerweile schon wieder bis 21 Uhr im Büro. Also ja, man denkt, das ist eine Zeit, wo quasi nichts passiert, aber da passiert bei uns ganz, ganz viel. Gerade die Dinge, die mit sehr großem Weitblick geplant werden müssen, finden jetzt statt.
Ja, Wahnsinn. Also das Thema EM, das ist, glaube ich, schon vielen, also ich bin jetzt gar nicht mehr so der große Fußballfan, aber schon irgendwie hat man auf dem Schirm, aber dass das so eine direkte Auswirkung auf eure Veranstaltung haben kann, war mir jetzt ehrlicherweise gar nicht so bewusst, weil viele, glaube ich, haben ja auch umgelegt, ne? Also später oder früher.
Ja, also wo es uns auch massiv betreffen wird, ist Einsatzkräfte der Polizei. Die Bayerische Polizei hat Urlaubssperre für diesen Bereich. Momentan ist all green, also sämtliche Ansprechpartner sagen, es ist alles in Ordnung, aber ehrlicherweise schauen wir da schon alle 2 Wochen rein, fragen nach, ist immer noch all green, müssen wir uns mal als Innenministerium wenden, wo wir sehr gut gelitten sind und wo wir auch schon einen Sportpreis bekommen haben und wo man uns wirklich gut kennt und schätzt, damit wir im Notfall da mal sagen können, hey, wir haben ein Problem. Weil die zugesagten Kräfte eventuell nicht ausreichen. Ne? Also da muss man jetzt wirklich gucken, frühzeitig gucken, sehr, sehr weitsichtig immer schauen, damit eben nichts passiert. Wir haben nur diesen einen Tag und wenn da an diesem Tag irgendwas schief geht, können wir schwerlich sagen, liebe Leute, nächsten Sonntag nochmal, genau. Alles auf On.
Ja, klar, das ist Wahnsinn. Also das stelle ich mir auch als absolute Drucksituation vor, dass an dem Tag dann wirklich alles passt. Und dieses Coaching finde ich ein sehr spannendes Thema, dass ihr das macht. Wenn du mal das Team so durchzählst in eurer Zentrale, ich habe eben schon gesagt, irgendwie so die Zentrale der Macht sozusagen, mit Spaß, weil du so eine krasse Kameraperspektive hast, das können die anderen jetzt aber nicht sehen, die das hier hören. Wie groß seid ihr eigentlich, also so als Kernteam?
Als Kernteam sind 10 Vollzeit, dann haben wir noch Freelancer mit dabei. Und jetzt nach dem Podcast haben wir Vorstellungsgespräche, weil wir nochmal um eine Stelle erweitern. Also okay. Es ist für eine Agentur, die sich tatsächlich nur um eine Veranstaltung kümmert und sonst gar nichts, schon relativ groß. Ist ja aber auch wichtig. Wie gesagt, wir richten alles auf diesen Tag aus und dafür brauchen wir dann auch Spezialisten.
Ja,
und definitiv. Die erweiterte, die, also Wettkampfleiterkreis haben wir nochmal 35 und dann Athletenservice, das sind wir auch bei 15. Also ist schon eine ganz stattliche Zahl.
Ja, echt cool. Ich habe die Frage eigentlich ein bisschen weiter hinten angestellt, aber ich glaube, das würde trotzdem Sinn machen. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht eigentlich, dass ihr auch vor Ort lokal lebt, nicht nur arbeitet, sondern ja vermutlich lebt, glaube ich, wird wahrscheinlich auch ein gewisser Umkreis sein. Ihr werdet jetzt nicht jeden Tag 100 Kilometer fahren. Wie wichtig ist, dass ihr da so tief verbunden seid, so verwurzelt seid in der lokalen Szene, in der Politik, mit den Mitbürgern am Ende des Tages, dass da so ein großes Verständnis entsteht? Und das vielleicht auch mal im Kontrast zu Veranstaltern, die jetzt eine Agentur haben und man sitzt irgendwo und muss irgendwo anders eine Veranstaltung organisieren. Wie groß siehst du da die Wichtigkeit an oder euren Benefit, euren Vorteil?
Also ich glaube, es ist immer unterschiedlich, je nachdem, was man sagt, was ist meine Erwartungshaltung an diese Veranstaltung. Wenn du willst, dass diese Veranstaltung nicht nur Schwimmen, Radfahren, Laufen ist und die ist vielleicht noch sicher abgesperrt, sondern das ist ein Event tief verwurzelt in der Umgebung, wie jetzt bei uns, dann würde ich sagen 50%. Also tatsächlich, es wohnen bei uns hier alle in der Region, kommen alle aus der Region. Wir sind selber in den hiesigen Vereinen. Da geht es dann auch drum rum, hey, wir wollen hier ein neues Stimmungsnest aufbauen. Wer macht's denn? Die Radfreundin Hilboldstein oder La Carrera Tree Team oder wen sprechen wir denn an? Ja, wenn du die Jungs und Mädels alle kennst oder wenn du sagst, hey, wir haben da gehört, bei der Feuerwehr knirscht es gerade. Die haben Nachwuchssorgen, was tatsächlich bei uns im Landkreis nicht ist. Wir unterstützen den Nachwuchs der Feuerwehr extrem, würde ich sagen. Ja. Aber das sind so Dinge, die fallen dir dann vor die Füße, ja, und werden dir gesagt. Und dann kannst du sofort handeln, dann kannst du Menschen mit ins Boot nehmen, dann kannst du sagen, hey, da wird Hilfe benötigt bei den Tafeln in Hilboldstein und Rot, okay, das nehmen wir in die Weihnachtsaktion mit rein. Das passiert aber tatsächlich nur, wenn du hier lebst. Wenn du die Politik kennst, wenn du da auf Du und Du bist, dann ist es einfach. Genauso wichtig wie die Politik ist aber auch der Ordnungsamtschef oder der Leiter der Verkehrsbehörde. Wenn man sich ständig im Austausch befindet, und das tun wir, dann kann man da natürlich ganz anders miteinander umgehen. Man ist Du auf Du und man vertraut sich auch. Die Jungs wissen auch, dass wir hier keine fahrlässigen Geschichten treiben, ja, sondern dass wir sagen, hey, wir würden gerne das und das an der Radstrecke aufgrund Sicherheitsbedenken ändern. Dann nehmen die das sofort ernst, wenn das von uns kommt und sagen dann nicht, oh, wer ist der und was will der eigentlich von mir? Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass das unwahrscheinlich wichtig ist, wenn man, wie gesagt, die Qualität ganz oben ansetzt.
Ja, ich finde es interessant. Ich glaube, ich habe noch von niemandem anderen in der Szene und auch außerhalb, liegt natürlich auch in meinem Arbeitsfeld, aber noch nie von niemandem anders so häufig Wörter wie Freiwillige Feuerwehr, das Ministerium für die Stadtverwaltung. Also du bist dann ja auch sofort in einer Detailtiefe drin, die ich sonst nie mehr gehört habe. Sonst heißt es immer, ja, die Helferinnen und Helfer. Punkt. So, und da sieht man einfach, glaube ich, schon direkt den Unterschied. Das wird auch alleine durch die Quantität der Wortwahl oder wie häufig du die Wörter auch verwendest. Und ich habe mir auch schon ein paar Sachen von dir mal angehört oder ein Interview, wenn du irgendwo bist. Ich glaube, es erwähnt kein anderer so häufig wie du. Also das ist schon, und ich glaube, dass manchmal ist ja so eine Wortwahl, zeigt ja auch schon irgendwo einen Anspruch.
Ja, ich glaube, es liegt auch daran, als mein Vater damals schwer erkrankte, war ich 24 und bin da reingesprungen, kannte nichts und niemanden. Und mein Anspruch war, okay, ich trete jetzt nicht hier auf wie der Chef, sondern ich arbeite mich selber hoch. Ja, und habe quasi selber Praktikum bei meinen Wettkampfleitern gemacht. Einfach um zu wissen, warum ist das ein Achterständer für 8 Räder und kein 5er-Radständer. Ja? Und das waren so Dinge, wo ich dann auch später in den Wettkampfladersitzungen immer davon profitiert habe, weil ich gewusst habe, von was ich rede. Weil ich weiß, was die Jungs draußen brauchen und warum sie das brauchen. Ja? Und ich glaube, das hat einfach auch was mit Respekt zu tun. Und das, wie gesagt, geht bis Greding runter zu der Feuerwehr, wo wir alle 2 Jahre sitzen, mit allen Ortsteilkommandanten und uns anhören, was ist gut und was ist schlecht. Und die Scheißbarke ist an der Kreuzung immer noch einen halben Meter zu weit rein oder zu weit raus. Das hören wir uns halt dann 5-mal an. Dann sprechen wir wieder mit der Genehmigungsbehörde, mit der Polizei, können wir da die Situation verbessern oder sagen wir einfach, Jungs, dann stell's einfach so hin, das passt. Ja? Mhm. Also das, ja, ich glaube, du musst wirklich draußen sein. Hat auch einen anderen Effekt. Die kennen mich auch als Felix und da ist eine andere Verbundenheit da. An dem Tag selber, da bin ich der Winke-Onkel, sage ich dir ganz ehrlich. Also wenn nichts Dramatisches passiert von Wetter oder sonst was, dann läuft das Ding. Und dann läuft das Ding mit oder ohne einem Felix oder einer Familie Walksilber. Wenn wir 3 morgens tot umfallen, merkt es kein Mensch. Und genau so muss es laufen. Und das machen sie aber auch irgendwo für uns, für diese Gemeinschaft und auch aus Stolz auf diesen ganzen Landkreis, der an dem Tag echt scheint. Das muss man wirklich sagen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch immer wichtig. Also der Winke-Onkel finde ich ein ganz guter Begriff, dass das auch so ist. Weil es darf ja gar nicht von einzelnen Personen abhängig ist. Also eine gute Organisation trägt sich ja eigentlich selber, ne? Und ist nicht Absolut. Von einzelnen Personen abhängig. Ich glaube, das ist auch mal ein Merkmal für Qualität. Du hast mir damals in unserem Telefonat von einem Beispiel erzählt, das ich auch schon ein paar Mal jetzt auch Bekannten oder Kollegen, auch mal Mario erzählt habe, was ich wirklich sehr beeindruckend fand. Und zwar, du kannst es vielleicht gerne mal ausführen, gibt es ja irgendwo einen Gasthof oder ein Restaurant oder was auch immer und die sind direkt an der Radstrecke, wenn ich das richtig verstanden habe und die würden dann an dem Tag irgendwie natürlich schließen müssen, am Tag des Rennens und welche Lösung habt ihr da und hast du vielleicht noch weitere von solchen Beispielen, die eigentlich noch nicht so bekannt sind, weil ich das wirklich gedacht, okay, ja, wenn du so hemdsärmlich, hands-on löst, das ist wirklich beeindruckend.
Ja, das ist tatsächlich unsere Gaststätte, die Radmanns, wo wir immer hingehen mit den Radstrecken, Nachbesprechungen, Vorbesprechungen mit allen Versorgungsstellenleiter, Rückholdiensten und. Weil die müssen an dem Sonntag schließen. Es kommt keiner mehr dorthin, kein Autofahrer kann das Dorf erreichen und wir haben einige dieser Gastwirtschaften, die, sage ich mal, Samstag und Sonntag offen haben, unter der Woche eben nicht, weil ganz normale Arbeit nachgegangen wird. Ja, und da nehmen wir schon einen veritablen Teil des Business weg, wenn am Sonntag geschlossen ist, da wo sie den meisten Umsatz machen. Und deswegen versuchen wir da eben auch zu sagen, okay, uns ist es bekannt und wir wertschätzen das extrem, dass ihr da auch keinen Aufstand baut, um es ganz deutlich zu sagen. Ja. Und dann sagen wir, okay, dann gehen wir halt essen. Dann machen wir dort unser Essen. Unter der Woche kündigen uns da an. Das ist dann für sie auch super einfach und planbar. Da muss es dann noch nicht die ganze Karte geben zum Beispiel. Also das sind dann solche Dinge, wo wir auch versuchen, hey, da einfach was zurückzugeben oder zu schauen, wo verliert eventuell jemand Geld und was können wir tun? Weil auch das muss man ganz klar sagen, das ist ein riesen Wirtschaftsfaktor hier, ja. Und ganz, ganz viele Menschen verdienen dran. Aber einige sind vielleicht genau an diesem Tag auch abgeschnitten und dann tut es denen auch weh. Und dann müssen wir gucken, okay, wie können wir ihnen denn helfen? Bei anderen ist es nicht so schlimm. Das ist ein Gasthof zum Beispiel in Thalmessing, der ist an dem Tag abgeschnitten. Das macht aber überhaupt nichts aus, weil der hat sowieso nur Triathleten. Also ist das kein Problem. Die Triathleten, die wissen, wann sie dort losfahren müssen. und wann sie dann auch wieder heimfahren können. Ja. Da geht's aber eben bei Andernet und da versuchen wir Lösungen zu finden, dass am Schluss jeder sagt, hey, okay, die bemühen sich, die sehen das auch und es ist bei den Helfern so ein Ding, da geht es um Wertschätzung und bei solchen Problemfällen, da geht es um Wahrnehmen und auch hinschauen und auch hingehen und nicht einfach nur drüber bügeln und sagen, das ist doch uns egal.
Ja, fand ich wirklich sehr gut. Und ist das vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ihr euch damals, ihr habt ja vor Jahren, oder die Serie gibt es ja immer noch, die Challenge-Serie, da auch rausgezogen habt, weil ihr gesagt habt, naja, unseren Anspruch können wir halt international nicht darstellen. Also es ist auch gar nicht menschenmöglich. Also wenn ihr jetzt schon zu zehnt eine Veranstaltung organisiert, kann man ja, ich meine, dann brauchst du jetzt wahrscheinlich 10 Veranstaltungen, mal mindestens ja, x-fach, vielleicht nicht 100 Leute, aber weiß ich, ein paar Sachen doppeln, aber brauchst du auf jeden Fall eine große Organisation und wahrscheinlich leidet auch die eigene Veranstaltung. Ist das so ein bisschen die Problemstellung bei der Skalierung einer solchen Veranstaltung?
Absolut. Also du hast es auf den Kopf getroffen. Wir haben zwei so Schlüsselmomente. Der eine Schlüsselmoment war, als mein Vater es von Detlef Kühnel damals übernommen hatte. Damals waren dann auch die Verträge mit Ironman ausgelaufen. Lou Freeland war hier, mein Vater war drüben bei ihm. Und Lou Freeland hat dann zum Beispiel damals gesagt, hey, und wir verdienen jetzt 10% an allen Bratwurstverkäufen an der Strecke mit, was bei uns die Vereine und die Helfer machen, ja, für ihre Kassen. Da haben wir gesagt, das funktioniert nicht bei uns, das ist einfach unmöglich. Ich weiß erstens gar nicht, wie ich das eintreiben soll und zweitens, das, wenn wir tun, helfen die uns nie mehr. Und da haben wir gesagt, ey, das funktioniert einfach so nicht. Und das war einer der großen Gründe, warum mein Vater damals gesagt hat, also so können wir nicht arbeiten. Dann der Punkt, den du angesprochen hast, das war auch so ein Defining Moment, wo ich irgendwann gesagt habe, hey, wir schaffen das einfach nicht. Wir schaffen diese Qualität und egal, in wie vielen Fliegern ich noch sitze und wie oft ich noch vor Ort bin, schaffen das schwer umzusetzen, weil es geht auch immer um Menschen, du musst dich auf Menschen verlassen. Dann war es auch so, Ironman hat sich dann fast schon Spaß draus gemacht, unsere Partner wegzukaufen. Ja? Genau die guten, die ich aufgebaut habe, Kopenhagen, Barcelona und. Und das hat menschlich wehgetan, das war mal das eine. Aber es war einfach auch sehr, sehr frustrierend. Und ich konnte mich dann auch gar nicht mehr so auf Rot konzentrieren, wie ich das gewollt habe. Und für mich war es so ein Defining Moment, wo ich gemerkt habe, kurz vor der Veranstaltung in Rot wurde unser Partner in Kopenhagen von Ironman weggekauft und ich bin in die Veranstaltung gegangen und hatte nicht mehr so den Drive und nicht mehr so den Bock auf diese Veranstaltung, ja, wo du 1,5 Jahre drauf hinschuftest, dass das echt ein richtig, richtig cooler Tag wird. Natürlich in erster Linie für die Athleten, aber genauso für uns. Also wenn wir keinen Bock mehr drauf haben, dann ist die Veranstaltung nicht mehr gut. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt läuft was massiv schief. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann müssen wir auch was ändern. Und dann hatte ich mit meiner Mutter und meiner Schwester gesprochen und wir haben uns dann zurückgezogen. Konzentrieren uns seitdem in Anführungszeichen nur auf Rot und plötzlich war der Spaß wieder da. Plötzlich hat man auch wahnsinnige Kapazitäten frei, um sich wieder ganz anders um Rot zu kümmern, ja? Um das Ganze noch besser auszubauen, ein Event draus zu machen, uns noch besser um die Messeteilnehmer zu kümmern. Wir haben jetzt ganz viele neue Ideen für nächstes Jahr mit dem Food Court und ja, da macht es einfach Spaß und diese ständige Veränderung, glaube ich, hilft uns auch da draußen, weil wir haben so viele langjährige Starter, die gerne jedes Jahr wiederkommen, die aber auch irgendwo erwarten, hey, wir wollen auch ein bisschen was Neues sehen. So die Grundfesten von Rot dürfen nicht angetatscht werden, ja, absolut
Welche
klar.
sind das? Welche sind das?
Solarer Berg. Wir würden niemals die Radstrecke ändern und nicht mehr über den Solarer Berg fahren. Ich weiß auch nicht, was passieren müsste, es sei denn, der Kanal läuft aus, dass wir da vom Schwimmstart weggehen. Ja?
Okay, ja.
Diese ikonische Brücke über den Kanal, ja, das ist einfach gigantisch. Das sind Dinge, da wird man nicht drüber reden. Ja, aber es gibt jedes Jahr, und wir würden sicherlich jetzt dann später auch noch dazu kommen, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Qualität geht, wenn es auch um berechtigte Kritik geht, dazu, dass wir sagen, hey, jetzt müssen wir uns mal hinsetzen, Klartext reden und sagen, das ist nicht gut. Wie können wir das ändern? Ja, wie können wir es ändern, ohne dass man jetzt einen Solarer Berg zum Beispiel berührt? Aber gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Und in dieser Lage sind wir jedes Jahr. Muss ich aber auch sagen, helfen uns die Athleten dramatisch. Also wir machen eine Umfrage. Und viele von diesen Umfragen sind ja tatsächlich, okay, wir machen das jetzt einfach und dann geht es in die Schublade, das schaut sich gar keiner an. Wir haben einen eigenen Mitarbeiter dafür, den Torben, der nur für Qualitätssicherung zuständig ist. Und der beschäftigt sich Wochen und Monate mit dieser Umfrage. Und bei allen Nachbesprechungen mit den Wettkampfleitern, mit den Gemeindenbehörden und, werden diese Dinge auf den Tisch gelegt und heißt, das war nicht gut und das war nicht gut und das war nicht gut. Und hier müssen wir ran und hier müssen wir ran und hier müssen wir ran. Und das geht bis zu Kleinigkeiten, dass uns Athleten gesagt haben, hey, die Stufen zum Duschcontainer nach der Veranstaltung sind zu hoch. Ja gut, dann bauen wir halt eine Rampe. Ja, also so tief geht es rein. Und das Schönste daran ist aber dann auch, dass viele Athleten uns dann rückmelden und spiegeln, krass, ihr habt was geändert. Ja klar, natürlich haben wir was geändert. Und danke, dass ihr uns darauf hingewiesen habt.
Ja, ich glaube auch, das ist das Allerwichtigste. Also wenn man nach Feedback fragt, dann muss man auch darauf reagieren und auch Dinge ändern. Ich finde das auch schön. Also du präsentierst das ja auch immer und das finde ich auch wichtig. Also wenn man das dann auch macht, darf man das, finde ich auch. Und dass es dann auch umgesetzt wird. Und ich finde es aber auch gut, dass die Leute das dann auch wahrnehmen. Weil das ist ja der nächste Punkt. Ich klatsche das mal in irgendeinen Fragebogen online, sage ich jetzt mal so, und lass mal meinen, ja, ich sage jetzt mal nicht die Wut, aber meinen Frust raus oder meine Unzufriedenheit. Und dann weiß ich es aber auch nicht mehr. Aber auch gut, dass die Leute das dann trotzdem nochmal sehen.
Ja, und das ist eigentlich das Schöne beim Umgang miteinander, mit unseren Athletinnen und Athleten. Da ist wenig Frust, sondern da sind einfach ganz tolle Hinweise. Also es ist extrem wertschätzend, wie da auch mit uns umgegangen wird. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Ja, ich glaube, das sieht man auch in der Szene. Also ich kenne jetzt auch keinen, der sagt, also rot habe ich jetzt einmal gemacht, mache ich nie wieder. Also das ist eigentlich selten der Fall. Aber wenn wir mal vielleicht über euch drei als Familie oder vielleicht auch dich persönlich reden, was ist, wenn du morgens aufstehst, ich meine, man denkt da nicht jeden Morgen drüber nach, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, deine Hauptmotivation? Und ich meine, du hast eben schon gesagt, ja, man hatte nicht mehr den Drive, weil es vielleicht zu viel war, weil man nicht mehr das machen konnte, was man wollte. Aber was ist so dein Hauptantrieb, weil es ja trotzdem Arbeit ist? Es ist trotzdem auch bestimmt nicht immer einfach, kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf. Aber was motiviert dich eigentlich, das Ding so zum Leben zu bringen und immer weiterzuentwickeln?
Das Gefühl, dass ich so viel bewegen kann, ehrlicherweise. Das ist schon eine tolle, tolle Geschichte. Ich habe mich viel mit Psychologie auseinandergesetzt. Ich habe auch selber eine Coaching-Ausbildung und sowas. Und da gibt es diesen Punkt Macht. Macht hört sich mal ganz, ganz schrecklich an. Aber es geht gar nicht um dieses Negative der Macht, sondern um die Möglichkeit, etwas zu tun, etwas zu bewegen, etwas zu beeinflussen. Und das tatsächlich ist bei mir ein Riesenantreiber, weil ich da ganz viel Spaß dran habe, was zu ändern und was besser zu machen und Menschen mitzunehmen, Menschen zu berühren. Jetzt habe ich das unwahrscheinliche Glück hier bei uns im Büro, dass ich jeden Tag Menschen um mich habe, die einfach genial sind, ja? Die alle Experten auf ihrem Gebiet sind, wo wir jetzt halt auch viel umgestellt haben hier im Büro und wo da jeder sein eigenes Ding machen kann und sich entfalten kann und wir auch merken, hey, das Ding kommt richtig zum Fliegen, weil wir wahnsinnig tolle Menschen haben, die selbstständig Sachen umbauen, neu aufsetzen. Wir hatten jetzt dieses Jahr eine Riesenänderung von der Tina, 24 Jahre, ganz junges Mädel, das selbstständig den Athletenbereich, Welcome Zone, Registrierung, Medaillenübergabe, Siegerehrungen, sofort Anmeldung am Montag komplett neu aufgezogen hat. Neues Zelt, neue Location, neues Team, andere Arbeitsmodelle hat die alle selber gemacht, wo ich sage, ich bin einfach mega stolz, zu sehen, wie deine Mitarbeiterin sich in so kurzer Zeit so toll entwickelt. Und das ist toll. Das ist einfach schön, da dabei sein zu können. Und so von meiner Vorstellung, ich habe es vorhin gesagt, wir arbeiten pro Veranstaltung 15 Monate und dann einfach in dieser Woche oder an diesem Wochenende zu sehen, wie Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und sagen, boah, ich erfülle mir hier einen Traum. Ja, die kaufen kein Paar Reifen, ja, oder keine Ahnung, einen Herd. Das ist alles wertvoll, das ist alles wichtig. Ja, aber bei uns werden Emotionen hervorgebracht, Erinnerungen erzeugt und das ist einfach so wertvoll und da muss man sich auch bewusst sein, dass man da sehr sorgsam damit umgehen sollte und muss und möchte.
Ja, cool. Also ich finde das total nachvollziehbar. So glaube ich, kann man das auch, so hätte ich dich auch, glaube ich, auch eingeschätzt. Also dass du sagst, okay, ich kann was bewegen und das motiviert mich. Ich glaube, du bist jetzt auch nicht der Felix, der Micromanager ist, der immer noch mal reingeht und sagt, ey, das würde ich aber so und so machen und das haben wir schon immer so gemacht.
Der war ich aber tatsächlich. Ja. Okay. Also der war ich mit 24, wo ich diese Panik hatte. Mein Vater liegt auf der Intensivstation, ich habe keine Ahnung. Ich muss überall mit reingucken. Das war eine interessante Erfahrung, aber auch die Erfahrung, dass ich da nie mehr hin möchte. Das hat mich in zwei Burnouts geführt, möchte ich nie mehr, ja. Riesen Learning Curve, war ich, kenne ich und umso glücklicher bin ich, dass das jetzt alles nicht mehr der Fall ist, sondern dass ich habe auch so eine Leadership-Ausbildung gemacht, eine lange, und Abschlussprüfung war quasi, wie will ich eigentlich mein Unternehmen führen? Und das war bei mir Leading by a Vision. Ich muss klarstellen, was meine Vision von dem nächsten Rennen ist oder über die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, dass meine Mitarbeiter, dass die Menschen, die um mich rum sind, verstehen, ja, wo will er denn eigentlich hin? Was,
auf was hat er Felix, denn sag doch mal.
Ja, was hat er denn wieder in seinem kranken Kopf vor? Ja? Und wenn diese Menschen wissen, was meine Vision von dem ganzen Ding ist, dann lasse ich die laufen. Und das ist schon immer besser geworden, als ich es mir selber vorgestellt habe.
Ja, ist schön. Also auch so prozessorientiert eben.
Ne? Absolut.
Ja, genau. Weil ich glaube, dass das die Vision ist das eine, aber der Prozess ist das andere und das leben wir einfach jeden Tag. Ist ja im Sport auch
richtig.
So. Okay, jetzt haben wir schon, du hast schon ein bisschen gesagt oder angedeutet, was ist eigentlich deine Aufgabe. Ich glaube aber, die Aufgabe ist ja noch ein bisschen anders. Wenn wir mal in deinen Alltag gucken, und das ist ja immer schwierig, weil du wirst sehr unterschiedliche Aufgaben haben, aber was macht eigentlich Felix bei der Challenge Rot?
Ich bin in ganz, ganz vielen Terminen dabei, wo mich die Mitarbeiter brauchen oder möchten, wo sie sagen, Mensch, Felix, geh da mal mit rein, das ist ein bisschen kritisch oder sonstige Sachen. Ich bin überall da dabei, wo es um die Politik geht, wo es um die Genehmigungsbehörden geht, wo es um Feuerwehr geht, um Polizei geht, THW, BRK, all diese Dinge, da bin ich dabei. Oder natürlich bei sämtlichen Geschichten mit unseren Wettkampfleitern. Wettkampfleitersitzungen, Top-Athleten-Verpflichtungen ist bei mir auf dem Schreibtisch. Also das sind so die groben Dinge, aber da haben wir auch viel umgestellt tatsächlich, dass ich gar keinen, ja, sag ich mal, richtigen Aufgabenbereich mehr habe, sondern eher den Mitarbeitern zur Verfügung stehe und die sagen, hey, jetzt brauche ich dich da, ich komme in dem Punkt vielleicht nicht weiter. Oder uns gefällt das Topic so und so nicht mehr. Also Food Court war jetzt bei uns ein großes Ding. Der war letztes Jahr nicht gut. Da stellen wir jetzt ganz, ganz viel um. Der wird örtlich verändert. Wir haben den anderen Caterer an Bord genommen.
Also genau, ganz kurz, was ist der Food Court? Ich bin da jetzt nicht so im Bild.
Also bei uns am Gelände haben wir einen Riesenbereich für den Bereich Expo und dann natürlich das Stadion, Meldestelle, VIP-Zelt, das große Zelt für die Athletinnen und Athleten, wo dann auch die Pasta-Party ist. Und anschließend haben wir einen ganz großen Food Court, der natürlich vor allem am Samstag und am Sonntag rappelvoll ist, aber wo natürlich auch die Besucherinnen und Besucher der Expo, die Expo-Teilnehmer selber, sich dann verpflegen können. Und da hat man einen Caterer, den ich zwar sehr, sehr mag, aber der einfach nicht verstanden hat, was wollen Athletinnen und Athleten essen. Und was wollen auch die Expo-Teilnehmerinnen essen. Und ja, das ist nicht irgendein Glutamat-Vietnamese. Entschuldigung, das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber so war es. Wir hatten solche Buden am Platz und das ist einfach schlecht. Das passt auch nicht zu uns. Und das sind zum Beispiel solche Sachen, wo wir jetzt das gesamte Gebiet neu aufsetzen, wo wir den Zieleinlaufkanal ein bisschen verlegen, damit wir dieses Gebiet vergrößern, den Bereich der Helferversorgung mit dazu anschließen, um auch die Helferversorgung nochmal zu verbessern. Wo wir an den Abenden Programme haben wollen mit einer Bühne, mit Musik. Wir sprechen mit Bayern 3 im Radiocenter, dass die sich mit anschließen. Das wird ein richtiger Food Court mit verschiedenen Food-Wägen. Dann haben wir die EM, vielleicht zeigen wir da die Spiele für die lokale Bevölkerung, damit die vielleicht mit Triathlon gar nichts zu tun haben oder auch Triathlon fürchterlich finden, an den ganzen Tagen vorher mal zum Fußball kommen und sagen, das ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht, sondern das ist ja doch ganz cool. Ja? Also das sind dann solche Dinge, wo wir dann sofort auch in große Sparring-Aktionen reingehen und sagen, okay, da müssen wir uns jetzt mal einen halben Tag rausnehmen und das einfach besprechen, das läuft nicht gut, das kann besser werden oder sollte besser werden. Also da nehmen sie mich dann dazu oder sämtliche Problemfälle, die landen auch auf meinem Schreibtisch, weil ich da auch will, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter echt ein schönes Umfeld haben und wenn irgendjemand, Entschuldigung, die mal richtig ankackt, dann ist das sofort bei mir.
Okay. Ja, spannend. Aber auch cool, dass ihr das so umstrukturiert habt und auch, dass da irgendwie so ein Lernprozess auch erkennbar ist.
Absolut.
Du hast gerade gesagt, ich kann es mir ja gar nicht vorstellen, aber es wird natürlich auch Leute in Rot geben, die kritisch gegenüber der Challenge sind. Und ich war ja auch dieses Jahr auf Hawaii und da ist das Thema ja viel größer tatsächlich. Mhm. Also da ist ja die Stimmung schwierig, sagen wir es mal so. Also von den Locals gegenüber der Veranstaltung. Ne? 2 Tage, ist glaube ich, die Diskussion wollen wir heute nicht führen, aber ist glaube ich allen bekannt, warum es dann nicht so nach 1 Tag ist. Wie ist das bei euch? Also wir haben ja, du hast dich ja sehr wertschätzend auch gegenüber dem Landkreis und den Menschen irgendwie geäußert, aber gibt es da auch Leute, die jedes Jahr sich melden und sagen, hey Leute, ich habe keine Lust mehr darauf, hier, einmal im Sommer komme ich nicht aus meiner Bude oder da rennen total komische Leute in engen Klamotten vor meiner Haustür rum und übergießen sich mit Cola bei Kilometer 38, weil sie das nicht mehr unterscheiden können. Also Spaß beiseite, gibt es da auch so einen Überdruss auch zum Teil mal?
Also ich glaube, das gibt es grundsätzlich immer, weil es sind einfach ganz viele Menschen da draußen. Für uns ist immer das Ziel, diesen Verdruss möglichst gering zu halten oder fast auf null. Auf null ist ein sehr hehres Ziel, das schafft man nicht. Aber der Anspruch muss da sein. Und das heißt dann, okay, wir haben Telefon-Hotlines in den Tagen vorher. Das hat ja auch die Polizei. Wie komme ich wohin? Wenn ich in Nürnberg am Flughafen arbeite oder in der Klinik in Nürnberg arbeite, in Eckersmühlen lebe, wie komme ich zu meiner Schicht um die Uhrzeit von meinem Haus dorthin? Da müssen wir uns kümmern. Da haben wir auch einen Wettkampfleiter dafür, der sich da richtig reinkniet, ja, und der kann dann Tag und Nacht angerufen werden, sodass da eben nichts passiert. Wir haben Essen auf Rädern, wir haben Pflegedienste, die nach wie vor, egal ob da draußen Triathlon stattfindet oder nicht, zu ihren Patienten müssen. Und das ist ja alles möglich. Wichtig ist einfach, dass wir, glaube ich, in den letzten Jahren der Bevölkerung und Menschen, die da ein Problem haben oder beeinträchtigt sind, gelernt haben, ruft uns an, sprecht mit uns, weil dann gibt es kein Problem. Wenn man das im Vorfeld aus dem Weg schaffen kann, hat man es da nicht. Dann hat man es nämlich nicht in der Zeitung mit einem Leserbrief oder, ne? Mhm. Und ich glaube, das war immer unsere Intention zu sagen, kommt auf uns zu, redet mit uns, wir sind hier, wir sind am Festplatz, das Büro ist da, es ist offen, kommt rein. Und es tun tatsächlich viele Menschen und dann kommt es eben zu weniger Problemen. Aber da musst du sehr proaktiv vorgehen. Und dass es dann immer noch mal jemanden gibt, der sich ärgert oder der neu zugezogen ist und sagt, ja, was ist denn das für ein Scheiß, das ist, glaube ich, normal. Aber wie gesagt,
unser Anspruch ist... Kann sich auch vorher mal informieren vielleicht.
Das stimmt. Aber der Anspruch ist dann schon zu sagen, hey, meldet euch vorher, dann können wir 99% der Fälle wirklich aus dem Weg schaffen. Ne?
Ja, ist aber eigentlich auch eine lustige Vorstellung, dass man irgendwo hinzieht, sich gar nicht auskennt und plötzlich dann am ersten Wochenende, wenn man da wohnt, ist plötzlich die Challenge. Wäre schon eine lustige Vorstellung. Ja, cool. Und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist ja, das Proaktive und vor allem die persönliche Kommunikation. Ich glaube, das sehen wir in vielen gesellschaftlichen Themen gerade. Viele sagen ja auch, es ist bei uns ja auch Social Media, naja, das würde derjenige, diejenige wahrscheinlich gar nicht mir ins Gesicht sagen, aber es ist schnell als Kommentar geschrieben. Ich glaube, das muss man halt auch immer sagen.
Und deswegen, der Anonymität ist es immer einfacher, ja.
Definitiv, definitiv. Ja, das erlebt, glaube ich, jeder, der in dem Gebiet arbeitet. Und das ist mal schnell geschrieben. Und ja. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sich das auch irgendwann nochmal bessert. Kommen wir ein bisschen zum Sportlichen. Ich meine, es ist ja hier die Coaches Corner. Und wir haben natürlich schon über viele Themen hier auch unterhalten, ob das jetzt nach Hamburg speziell war bezüglich der Sicherheit einer Strecke, die ja überall wichtig ist. Und das ist nicht nur, es ist natürlich total traurig, dass es damals zum Thema gekommen ist, aber das ist natürlich überall immer ein Thema. Und das andere Thema Windschatten. Was auch immer ein Thema war und auch immer wahrscheinlich immer ein kleines Thema sein wird. Oder ich meine, auch da sollte der Anspruch sein, dass das auf null sinkt, meiner Meinung nach. Es habt ihr ja letztes Jahr einiges geändert. Da würde ich auf der einen Seite bitten, das vielleicht nochmal zu sagen, was habt ihr denn wirklich gemacht? Und auch, was ist denn das Resümee daraus? Also, was habt ihr daraus gelernt? Hat das so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Also in diese Richtung.
Also, wir hatten uns nach Hawaii zusammengesetzt mit den Topathletinnen und Topathleten, die in Rot auf der Liste waren, mit einigen Ausgewählten, und hatten gesagt, hey, was war denn gut, was war schlecht bei uns und was gibt es sonst noch für Learnings? Da ist Hawaii ganz stark mit eingeflossen, weil damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, kam es zu diesen ganzen Zeitstrafen, der Patrick, die Laura, die Zeitstrafen bekommen hatten, aber gar nicht gewusst haben, für was denn eigentlich, und da war ein ziemlicher Unmut da und dieses Thema haben wir da gleich noch mit reingeschüttet. Dass es eben nicht hier passiert. Und wir hatten dann viele Arbeitssitzungen, auch mit dem Verband, mit den Wettkampfrichtern. Und sind dann vor Weihnachten zu dem Entschluss gekommen, okay, wir müssen einen Teil der Motorräder rausnehmen, die beim Führenden immer dafür sorgen, dass dort sonst ja, Windschatten gegeben ist, ob sie vernünftig fahren oder nicht. Da geht es auch hin bis zu, und da hatte ich jetzt auch schon zwei Sitzungen mit dem Bundesverband, hey, schaut euch bitte diese Regeln an. Also da haben wir völlig veraltete Regeln für Fahrzeuge oder Motorräder auf den Strecken. Das ist jenseits von Gut und Böse und die müssen dringend überarbeitet werden. Ich glaube, der Abstand 15 Meter oder 20 Meter zu Auto oder Motorrad. Also völliger Humbug, was auch bei uns dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, die Motorräder müssen, wenn sie vorher fahren, Minimum 50 Meter haben. Das war auch so ein Thema. Und wir hatten dann Anfang des Jahres eben verkündet, und das hat uns sehr, sehr große Kritik eingebracht, dass wir fast alle Medienmotorräder von der Strecke nehmen, bis auf die Live-Kameras. Und wir hatten dann noch zwei Fotografen draußen, die quasi für alle fotografiert haben, wo man sich dann kostenlos bedienen konnte, damit einfach weiterhin Bildmaterial gegeben ist. Wir hatten auch angeboten, Medienschaffende auf Motorräder zu setzen und diese von außen an die Strecke ranzuführen oder im ganz normalen Presseshuttle zu den von uns angefahrenen Stimmungsnestern zu fahren. Das hat dann tatsächlich für relativ viel Wirbel gesorgt. Das ist aber immer gar nicht schlecht, sondern so ein Austausch ist dann auch sehr gut. Und dann kam es zu diesem schrecklichen Vorfall in Hamburg. Wo wir froh waren, dass wir das mit den Motorrädern schon vorher gemacht hatten, sonst wäre es ganz einfach gewesen zu sagen, ach schaut her, jetzt machen es die Roter schnell noch, weil das ist ja passiert. Und da war es schon gut, dass wir das Ganze vorher angestreckt hatten. Nichtsdestotrotz waren wir sofort in der Woche danach nicht nur mit Medienanfragen überhäuft, was macht denn eigentlich Rot, sondern wir waren auch in vielen Gesprächen mit dem Landratsamt, was können wir jetzt in der Kürze der Zeit noch verändern, um es noch sicherer zu machen. Da hat es dann auch noch ein paar Kleinigkeiten gegeben, die wir noch tun konnten auf der Strecke. Ausleitungen von Motorrädern und Wiedereinleitungen in die Strecke bei gefährlichen Kurvensituationen, solche Geschichten. Das haben wir noch hinbekommen, aber die großen Dinge haben wir nicht mehr hinbekommen. Und man muss auch sagen, wir haben ja in Rot Teilstücke, wo ein mitfließender Verkehr mit drinnen ist oder auch zum Teil ein Gegenverkehr, weil sonst kommt man aus diesem Dorf nicht raus. Es war immer ein sehr, sehr politisch heißes Eisen. Was macht man denn? Kann man da nicht, also unser Wunsch war es schon, das rauszunehmen. Da sprechen wir jetzt wieder drüber. Ich kann darüber noch nicht genaueres sagen, weil wir da noch in Gesprächen sind. Aber es zeigt sich, auch diese Eisen werden angepackt. Ne? Du hast nach einem Resümee gefragt. Das Resümee war tatsächlich gut. Wir haben also die Top-Athletinnen und Top-Athleten mit den Kampfrichterinnen und Kampfrichtern zusammengebracht am Freitagabend in einer Atmosphäre, wo wir auch wieder Kritik bekommen haben, weil wir gesagt haben, wir bitten die Medien, den Raum jetzt zu verlassen, sondern wir wollen ein geschütztes Umfeld für Kampfrichter und Topathletinnen und Topathleten schaffen, wo sich keiner profilieren muss vor irgendwelchen Medien, sondern wo die sich einfach kennenlernen und die Erwartungshaltungen des jeweils anderen erklären können und verstehen können und auch Nachfragen möglich sind. Und das haben wir getan. Und wo ich mich wahnsinnig darüber gefreut habe, war, dass der Sebi Kienle sofort zu mir kam und gesagt hat, mega, es war richtig gut. Also ich habe dann auch nur eingeleitet, bin selber dann rausgegangen, habe die mal machen lassen. Und ich zähle sehr viel auf dem Sebi sein Feedback, und er hat gesagt, das war richtig gut. Also wir haben da auch sehr offen geredet und das war jetzt gut. Und das Feedback vom Sebi nach der Veranstaltung war, hey, das war die fairste und beste Geschichte, die ich so jemals erlebt habe, weil wir uns verstanden haben, die haben drauf geachtet, wir haben auch selbst wesentlich mehr drauf geachtet. Und das war also wirklich toll. Wir hatten in dieser Runde mit den Top-Athleten aber auch schon beschlossen, jetzt machen wir mal das, nehmen die Motorräder raus, schauen, dass wir für mehr Sicherheit und Fairness sorgen, nehmen die Kampfrichter mit rein, haben designierte Kampfrichter, die man quasi vorher schon kennt. Race Ranger lassen wir aber erstmal raus, weil Race Ranger gerade im Versuchsstadion war. Es hat noch kein Rennen richtig stattgefunden. Wir wussten überhaupt nicht, funktioniert das Ding eigentlich. Die waren noch nicht hier, hatten es uns gezeigt und haben wir gesagt, okay, Race Ranger lassen wir mal für das Jahr. Wir strukturieren jetzt schon so viel um, können wir im nächsten Jahr anfügen. Werden wir jetzt auch tun für nächstes Jahr. Wir haben jetzt einen dreijährigen Vertrag geschlossen, weil Race Ranger bewiesen hat im Einsatz, das Ding funktioniert wunderbar, kommt bei den Top-Athletinnen und Top-Athleten sehr, sehr gut an. Und jetzt werden die Kampfrichterinnen und Kampfrichter bei uns darauf auch geschult. Von der Satzung her ist die DTU und auch die ITU noch nicht so weit, das Ganze aufzunehmen. Wie man munkeln hört, ist es aber so, dass wohl Race Ranger bei den Olympischen Spielen, bei den Paralympics schon eingesetzt wird, was sehr, sehr gut wäre. Bedeutet nämlich auch, Verband muss was tun und dann kommt es von der ITU in die DTU-Schiene, von der DTU-Schiene in die BTV, Bayerischer Triathlon-Verband-Schiene. Und dann haben wir es auch in den Rulebooks. Nichtsdestotrotz ist es eine unterstützende Maßnahme. Der Kampfrichter entscheidet am Ende vom Tag, aber durch die Optik, gelb, rot, grün etc., ist da nochmal eine zusätzliche Hilfe gegeben. Also, was bedeutet das? Race Ranger einführen. Wir reden gerade nochmal über die Strecken. Es könnte auch sein, dass wir kleine Adaptionen von den Strecken haben, wenn wir das jetzt alles so durchsetzen können, wie wir das wollen. Wir sind nochmal draufgegangen auf die Startgruppen. Wir werden jetzt die Startgruppen nochmal entzerren, drei zusätzliche Startgruppen einführen, die Größe der Startgruppen reduzieren. Wir werden die zwei designierten Frauenstartgruppen auflösen. Auch das hat Kritik eingebracht. Aber Markus, Herr der Zahlen bei uns im Büro, hat Simulationen laufen lassen und das ist ein Riesenpfropf. Einmal sperren wir Frauen in Stadtgruppen, die sind eigentlich viel schneller, ja? Die müssen sich dann selbst durchwühlen. Dann haben wir Frauen, da passt's. Und dann haben wir aber auch ganz viele Frauen, die sind langsamer. Das heißt, die werden von hinten kommenden Altersklassenathleten überschwommen und dann massenhaft überholt. Und damit haben wir einen Pfropf im Rennen. Der geht über eine Zeitrahmen von 25 Minuten und den werden wir jetzt auflösen. Die einen Frauen haben gesagt, hey, das finden wir unmöglich, dass ihr uns das wegnehmt. Die anderen Frauen haben gesagt, hey, das ist Gleichberechtigung. Wir sind jetzt gleichberechtigt und wir werden genauso eingeteilt wie die Männer. Und ja, für den Fluss des Rennens ist es auf alle Fälle besser. Also da tun wir sehr, sehr, sehr viel, einfach um zu schauen, wie werden wir weiter sicher und wie werden wir fairer.
Ja, spannend. Du hast ja gerade den Altersklassenbereich schon angesprochen, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf.
Also Entschuldigung, eins habe ich vergessen.
Ah, okay.
Eigentlich ja, das Wichtigste für die Athletinnen und Athleten. Damit das Ganze auch glaubwürdig ist und nicht wieder irgendwie nur eine Augenwischerei, haben wir jetzt auch die Aktion am 6. Dezember abgesagt. Also wir würden auch nächstes Jahr das Feld nochmal reduzieren. Wir gehen davon aus, dass wir so 200 Athletinnen und Athleten weniger im Feld sein.
Stimmt, das habe ich gehört.
Das tun wir, weil sonst ist es ein bisschen eine Augenwischerei. Sondern auch da gehen wir ran. Und das kostet Geld, das sage ich auch ganz ehrlich, klar, kann sich jeder ausrechnen, aber wir meinen es ernst und bei uns ist halt immer diese Geschichte, wir wollen langfristig auf diesem Markt bleiben und wir wollen langfristig so dastehen, dass wir auf die Wünsche der Triathletinnen und Triathleten auch direkt eingehen und sofort eingehen und glaubwürdig eingehen.
Ich sage trotzdem nochmal meine Einleitung oder meine Einleitung zur Frage. Also Altersklassenbereich gehen wir gleich vielleicht nochmal ein. Profibereich heißt jetzt aber für mich nochmal, also erstmal finde ich diese Aktion, die du gerade beschrieben hast, die war mir gar nicht so bewusst, dass ihr die quasi in einen Raum gesteckt habt, sag ich mal. Jetzt kommt mal klar, ich übersetze das mal ganz kurz. Finde ich super, weil genau das war auch immer das, was ich vielen Profiathleten und Athletinnen auch über Social Media geschrieben habe. Ich so, beschwer dich nicht über Social Media, das bringt original gar nichts. Ja, das liest sich auch keiner durch, der was zu sagen hat, sondern bring es doch dort an, wo es besprochen wird. Und ich finde es toll, dass ihr da so einen Raum gegeben habt. Sollte es vielleicht auch mehr geben. Es gibt ja noch einige andere große Veranstaltungen, wo man sowas mal machen könnte. Das heißt jetzt aber, die Forderung nach den 20 Meter, die im Profibereich zumindest, im AK-Bereich, glaube ich, braucht man über diese Regel nicht sprechen. Und also dann, du hast gerade schon von der Dynamik gesprochen und der Simulation. Halte ich auch für völlig unrealistisch, aber Profibereich, wo sind wir da gerade? Ist das dann, an welches Regelwerk müssen wir uns halten?
Wir müssen uns tatsächlich ans Regelwerk der DTU halten. Das führt, also das heißt, wir bleiben bei den 12 Metern, nicht bei den 20. Das führt auch zu etwas komischen Dingen, die auch dieses Jahr in der Diskussion waren in Deutschland, die Schuhe, die in Rot erlaubt waren und in Hawaii
so,
nicht erlaubt waren.
Genau, stimmt.
Weil es unser Regelwerk so vorsieht. Ich kann nicht einfach sagen, okay, wir heben uns über das Regelwerk hinweg, weil dann kommt ein Einspruch beim KAS oder sonst wo, und dann geht es durch und dann haben wir ein Thema. Also für uns als Veranstalter ist es immer am sichersten, sich an das Regelwerk zu halten. Dass wir auf die DTU zugehen in vielen Dingen und sagen, hey DTU, schaut euch das bitte mal an. Zum Beispiel ein Patrick Langen, eine Anne Haug. Dieses Jahr, es war ganz knapp, Neo-Verbot, nicht Neo-Verbot. Man möge sich mal bitte anschauen, die haben null Fettgewebe, gar nichts. Die frieren sich, Entschuldigung, dort den Arsch ab. Wir hatten es schon, dass eine Dani Rüff in Frankfurt ausgestiegen ist. Ja? Wir hatten all diese Fälle. Wir haben eine Dani Bleimehl gesehen, die ausgestiegen ist. Warum ist im Regelwerk, dass die Topathletinnen und Topathleten keine Neo mehr tragen dürfen, während die Altersklassenathletinnen tragen dürfen. Auch das muss man sich mal anschauen. Ist das alles noch zeitgemäß? Das ganz große Manko, und das ist zum Beispiel auch diese Geschichte mit den 12 Metern oder 20 Metern, kommt daher. Wir werden quasi dominiert von der ITU, und die ITU schaut nur auf ihre olympischen Geschichten, Relay und olympische Distanz. Und dann werden die Regeln reingekippt in die Landesverbände. Für die ITU existiert keine Langdistanz. Existiert nicht. Und das ist ein Riesenthema, die beschäftigen sich auch nicht damit. Und das ist immer unser Wunsch an die DTU, bitte, wenn es die ITU nicht checkt, dann macht selber was. Ja? Bei uns im Land ist es so, dass Langdistanz ganz, ganz wichtig ist. Und dann müssen wir auch vernünftige Regeln für die Langdistanz haben. Und da brauchen wir euch.
Ja, spannend. Also ich finde das gut, dass du nochmal sagst, woher kommt es eigentlich, weil es ja häufig einfach auf Veranstalter abgewälzt wird in der Öffentlichkeit, in der oder sozialen Media, Social Media Öffentlichkeit, nennen wir es mal so. Ja, warum macht der Felix jetzt nicht mal 20 Meter? Muss doch möglich sein. Der bestimmt das doch. Gut, dass du es nochmal so dargestellt
hast. Aber auch da diskutieren tun wir es schon mit den Top-Athleten. Ne? Und auch da kommen Einwände. Nicht, weil die sagen, oh, wollen wir nicht, sondern wie ist es umsetzbar? Wir haben einen 2-Runden-Kurs. In der zweiten Runde sind die Altersklassenathletinnen und Altersklassenathleten auf der Strecke. Es betrifft gar nicht so sehr die Männer wie die Frauen. Ja, bei den Frauen ist es nochmal wesentlich heftiger. Was passiert, wenn auf den 20 Metern einer einschert von den Altersklassenathleten? Also, ich fände es auch cool, sage ich ganz ehrlich, aber wir müssen dann schon auch drüber reden, wie setzen wir das um, was passiert da, gerade bei den Frauen, dass die nicht extrem benachteiligt sind. Ne? Ja. Das muss man auch mal ehrlicherweise ansprechen.
Ja, definitiv. Also es wird ja immer dieses Beispiel von Chamorin, spricht man es glaube ich aus, ne? The Championship dauert, und da sind ja die 20 Meter, wo ich mir aber, oder auch bei diesem Collins Cup hieß es ja, glaube ich, oder heißt es, es hat ja dieses Jahr, glaube ich, nicht stattgefunden, aber da waren es ja auch die 20 Meter, wo ich mir immer nur gedacht habe, naja gut, das ist ein reines Profirennen. Da habe ich natürlich ganz genau andere so Möglichkeiten.
Genau so ist es.
Und das ist ein delegierter Kurs dafür, ja, der ist ja quasi dafür gebaut. Von daher würde ich das... Also vielleicht Profirennen, für das Profirennen, da finden ja auch Altersklassenbewerber statt. Nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht oder ich das falsch ausgedrückt habe. Aber das Profirennen an sich ist ja isoliert von allem anderen. Und das
absolut.
Ist bei euch
und auch
ja
da
eben
muss man
so.
Dann fragen, und das hat man live im Fernsehen gesehen, wenn der Jan, und ich schätze ihn extrem, beim PTO-Rennen seinen Anzug vergessen hat auszuziehen und kurz vor Aufstieg aufs Rad den dann noch ausziehen darf und dem Wettkampfrichter geben
darf. Ja, da habe ich mich auch sehr gewundert, ja.
Ist spannend, ne? Also,
ja.
Ich stelle es nur mal in den Raum. diese reinen Profirennen, mega, richtig gut für die Sportart, gut für die Topathletinnen und Topathleten, gar keine Frage. Aber auch dort sollten Regeln durchgesetzt werden. Und ja, sollte es nicht unbedingt zu Absprachen dann kommen oder wie auch immer.
Ja, das ist, ich bin ja ganz bei dir. Aber wir können ja später nochmal zur Zukunft kommen. Jetzt gucken wir nochmal einmal zurück. Ich selber bin ja vor einer halben Ewigkeit, vor über einem Jahrzehnt, das hört sich sehr traurig an, 2011 bei euch gestartet. Nach wie vor ein schönes Erlebnis und auch eine schöne Erinnerung, auch wenn es hinten raus schmerzhaft war. Auch damals gab es diese Problematik schon. Und wenn man jetzt kritisch ist, und ich habe mich auch ein bisschen auf Social Media quasi informiert, ein paar Forenbeiträge zu dem ganzen Thema, was ihr jetzt gemacht habt, gelesen. Und wenn man jetzt kritisch ist, und das wollen wir jetzt durchaus mal sein, kommt ja jetzt die Frage auf, Felix, alles schön und gut, und das ist richtig, und das ist auch positiv jetzt, klar. Aber warum erst jetzt? Also das war vor 12 Jahren oder dann, vor 12 Jahren schon der Fall. Da ist Andi Rehlert, ne, 7,41 damals, eine Stunde schneller als ich, das weiß ich noch. Der kam mir nämlich sehr früh am Kanal entgegen. Da habe ich gedacht, oh Gott, das ist noch ein langer Weg. Und da gab es damals schon diese Gerüchte. Ja, das guck dir mal den Abschnitt an, also beim Timer. Da war der ganz hinterm Auto, ich habe das gesehen. Also weißt du, ich will jetzt gar nicht an Andi Rehlert hier an Pranger stellen, überhaupt nicht. Großartiger Athlet, aber... Es ist ja schade, dass dann im Nachgang immer diese Gerüchte aufkamen, diese Erzählungen von auch von mir aus anderen Profis und Neidern, kann man ja auch mal so darstellen. Aber warum erst jetzt, kann man ja, die Frage stelle ich mal in den Raum.
Ich glaube, dass da fast ein bisschen falscher Eindruck entstanden ist, dadurch, dass wir jetzt so viel auf einmal gemacht haben. Dass es eben dieser Eindruck entstanden ist, erst jetzt oder vorher wurde nie was getan. Da möchte ich ein bisschen entgegenwirken. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren den Strafkilometer eingeführt gegen das Regelwerk. Ja? Da, als damals es wegging von diesen 10 Minuten Zeitstrafe zu, für mich viel zu wenig Minuten Zeitstrafe, ja? Dass da einfach eine ja, zusätzliche Strafe mit da ist. Und das hat auch gerade bei den Staffeln unwahrscheinlich gewirkt, weil wenn ein Radfahrer eine Strafe bekommen hat, hat der Läufer die abgebüßt. Und da war aber sofort ein sozialer Druck da, ja. Da habe ich mir jedes Jahr anhören müssen vom Verband, das ist deine Regel, die wollen wir nicht, die muss raus aus dem Ding. Und ich habe es über, ich glaube, 10 Jahre fast verteidigt und habe gesagt, nee, ich finde das wichtig. Ja, also wir haben schon immer was getan. Es ist auch die Veranstaltung mit den meisten Wettkampfrichtern draußen. Nichtsdestotrotz, und das hatte ich vorhin vergessen, auch da sind wir nochmal hingegangen, weil mir das dieses Jahr zu wenig Wettkampfrichtern war. Es war eine sehr große Dichte an diesem Wochenende, aber ich glaube, wir hatten jetzt insgesamt draußen 35 Kampfrichter. Sie hat mir wesentlich mehr versprochen. Und jetzt im neuen Vertrag steht 60 Wettkampfrichter. Ich besorge auch 60 Motorräder. Und jeder Wettkampfrichter, der nicht kommt, da gibt es eine Vertragsstrafe, die ich von der Zahlung dann abziehen kann. Also auch da gehe ich vor. Ja? Also es ist nicht ganz so, dass jetzt nur jetzt alles passiert ist und damals gar nichts, sondern wir hatten es schon immer auf der Pfanne, ganz klar. Aber, und die Kritik, die lasse ich mir gerne sagen, wie auch andere Veranstalter sich die sagen lassen müssen. Ich glaube, es war, du sprichst jetzt von 2011 etc., vielleicht einfach auch noch nicht so dramatisch vor Augen geführt wie jetzt. Wir hatten damals diese Windtunneltests und alles gar nicht. Dieses ganze Wissen, welche Auswirkungen das hat, war, glaube ich, damals noch nicht so bekannt. Ja? Und ich glaube, ja, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Hätten wir das früher machen sollen? Wahrscheinlich ja, bin ich bei dir.
Ja, ich meine, wichtig nochmal ist ja, dass man es jetzt wahrnimmt, dass man was macht. Ich glaube, das ist in den Vordergrund zu rücken und jetzt nicht nach hinten zu schauen. Und auch da ist ja schön, wenn man einfach sagt, okay, so eine Öffentlichkeit und so eine Triathlon-Öffentlichkeit, nenne ich sie jetzt mal, wird mündiger, wird erfahrener.
Absolut.
Du hast gerade gesagt, diese Studien, diese Simulation, also dass nicht nur ein Motorrad das 20 Meter vor dir fährt, sondern auch 3 Meter neben dir, die schon was bringt und
100
dich
Prozent.
mitzieht. Genau.
100 Prozent.
Das ist ja super spannend und ja, ich glaube auch, wichtig ist, dass wir diesen Prozess angehen und dann sollte man das vernünftig kommunizieren und eben nicht immer so draufhauen. Und ja, die machen das ja nur, das ist ja vielleicht auch noch ein Punkt, damit dann wieder eine Weltbestzeit oder sowas da steht. Ich
Absolut.
glaube, ja.
Und weißt du, was auch ganz spannend war? Also, ich fand die Diskussionen im Vorfeld ja mega spannend, weil dann viele gesagt haben, boah, in Rot 10 Minuten langsamer. Arschklar, das Ding ist jetzt 10 Minuten
Ja.
langsamer. Das wird jetzt Spanien, jetzt sehen wir es endlich mal richtig. Und wir haben es schon immer gesagt, etc. Es war schneller. Es war verdammt nochmal schneller. Und ich habe mich danach lange mit Magnus unterhalten und gesagt, Magnus, du warst im Jahr vorher da, du warst jetzt da, du hast beides mitbekommen. Warum war es denn so? Und dann hat er gesagt, du Felix, weil ich einfach auch besser nach vorne blicken konnte. Ich konnte viel mehr Ideallinie fahren. Ich hab das ganze Ding besser überblicken können. Das fand ich super spannend. Also, das fand ich tatsächlich super
Ich
spannend.
glaube, insbesondere in der zweiten Runde. Also war damals bei uns auch schon so eine Sache. Fand ich gut, dass du es
Ja.
nochmal angesprochen hast. Ist ja auch, ist ein Unterschied zum Beispiel zu Hawaii, wo du nur Out and Back fährst. Das ist bei euch schon eine Spezifik, würde ich auch sagen, auf die man sich auch einstellen muss als Athlet.
Ja.
Also das ist schon auch eine Anspannung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir damals einen Kampfrichter hatten, der vielleicht einer der besten war, den ich jemals im Sport gesehen habe. Der ist aktiv zu jedem gefahren und hat jeden beruhigt, weil du wirst ja als Athlet auch nervös.
Absolut,
Ja, also
absolut.
merkst du, oh Gott, ey, das wird dir sehr eng und ich bin jetzt schon dreimal über die Mittellinie gefahren und das ist ja eigentlich überhaupt nicht erlaubt. Und er hat gesagt, pass auf, ich sehe, was du machst. Aber ich verstehe auch, warum du es machst. Und solange du dich selbst und die anderen schützt und nicht einen Vorteil daraus generierst, ist doch alles in Ordnung. Und ich meine, dass jetzt jemand da mit 45, 50 km/h nicht voll in die Eisen steigt, weil jemand auf seine Spur fährt, ich glaube, das ist ja auch aus sportlicher Sicht nachvollziehbar.
Aber super schönes Beispiel, weil genau solche Menschen brauchen wir da draußen. Am
Ja.
besten Triathleten, ja, die dann hinten auf dem Motorrad sitzen, die so eine Situation beurteilen können. Macht er es jetzt, um sich einen Vorteil zu erlangen, verschaffen, ja, oder ist es einfach die Situation und versucht sofort wieder rauszukommen, ja? Das ist für mich ein dramatischer Unterschied.
Ja, absolut. Nee, und deswegen musst du den Sport auch mal machen. Da gibt es auch andere Kandidaten. Da hast du ja das Gefühl, die haben die gelbe Karte schon in der Hand, um sie endlich zu zeigen. Ja.
Also auch diese Diskussionen führen wir mit dem Landesverband, aber auch mit dem Bundesverband. Wir haben in Deutschland ein wahnsinniges Thema, dass sich nicht mehr genügend Kampfrichter ausbilden lassen. Also das ist ein wahnsinniges Thema momentan. Wie gesagt, wenn ich jetzt nächstes Jahr 60 Kampfrichter auf der Radstrecke haben will, heißt das, dass wir insgesamt bei dem Einsatz um 80, 85 Kampfrichter reden, weil wir brauchen auch welche in den Wechselzonen und draußen. Nicht jeder geht aufs Motorrad. Wir brauchen eine Einsatzleitung. Wir brauchen jemanden, der die Karten entgegennimmt. Wir brauchen Kampfrichterinnen und Kampfrichter, die in den Penalty-Boxes stehen. Also ja, da reden wir dann über knapp 100 Menschen für eine einzige Veranstaltung. So, und es ist bereits dünn. Und mittlerweile, und das hat Hamburg auch mit forciert, viele von den Kampfrichtern sagen, wir gehen nicht mehr auf Motorrad, wir haben Angst. Das muss ich erstmal menschlich verstehen und akzeptieren. Das ist auch keine Wertung von mir. Absolut fein. Aber wir haben auch hier ein strukturelles Problem. Mhm. Wir haben nicht nur Helferthematiken im Generellen, sondern auch hier ein Thema.
Ja, ist auch ein Fachkräftemangel. Absolut. Auch da, ja, also so halben Spaß. Und vor allen Dingen glaube ich auch, das ist zwar bezahlt, aber es ist ja eine Aufwandsentschädigung. Ich glaube, wir haben insgesamt ein Problem mit Ehrenamt, aber da kommen wir gleich noch einmal drauf. Ganz kurz nochmal zurück zum AK-Bereich. Darf man damit rechnen, dass sich zum Beispiel so ein Race Ranger, so ein schönes Wort, dass sich das vielleicht auch langfristig dort durchsetzt? Oder sagst du, boah, weil so und so viel Startern wird es vermutlich eine zu große Herausforderung?
Also jetzt müssen wir sehen, wie sich das System weiterentwickelt. Wir hatten zwei wirklich gute Gespräche auch hier vor Ort, wo wir auch so Wünsche mitgeteilt haben. Ja? Also ein Riesenwunsch wäre zum Beispiel auch, Active Transponder damit reinzubauen. Ja, wie geil wäre denn das? Ja, damit du in der Darstellung fürs Fernsehen, fürs Kartenmaterial. Also das ist jetzt die erste Generation Race Ranger. Die ist schon mal sehr, sehr gut. Aber wir schauen mal, wie sich es weiterentwickelt. Ich fände es mega, wenn sich es weiterentwickelt. Und dann müssen wir uns das anschauen und darauf reagieren.
Okay, gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft, aber die Zukunft kann man auch immer nur aus der Gegenwart betrachten. Jetzt ist ja, es gibt ja diesen Spruch, the hype is real, und ich würde mal sagen, der Hype um die Challenge Rot ist so groß wie nie zuvor. Ihr habt das ja auch präsentiert, glaube ich, habt die Social Media Reichweiten, die so groß wie nie waren, gezeigt. Vielleicht da vorab, wie wichtig ist für euch das eigentlich, also so das Thema Social Media? Ihr macht da selber was, aber ich glaube, es ist alles noch moderat, würde ich das bezeichnen. Ich glaube, es kommt ja auch einfach viel Traffic von außerhalb über Staffeln, die das in Birkenstocks machen. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ich glaube, das war kritisch genug.
Aber auch spannende Learning Curve für uns.
Ja, ja.
Wie gehen wir zukünftig mit Influencern um? Ja.
Dann gehen wir in die Richtung Social Media und Influencer. Okay, mach gerne.
Ja. Also war für uns auch mega spannend. Tatsächlich extrem spannend. Und wir haben auch jetzt Anfragen nächstes Jahr von Promis, die starten möchten, ja, in Staffeln. Wenn wir sicherlich anders umgehen wie dieses Jahr. Das war für uns das erste Mal, dass wir tatsächlich von solchen Anfragen auch überflutet wurden. Und unser Ansatz ist erstmal ganz unemotional. Alles, was diesen Sport voranbringt, ist erstmal gut. Alles, was diesem Sport eine zusätzliche Plattform gibt, ist erstmal gut. Aber wir müssen schon schauen, dass der Sport unser Sport ist und nicht zu einer Klamauk-Geschichte verkommt. Und das wollen wir nicht.
Ja, gut, gut, dass du den Nachsatz noch gebracht hast. Sonst hätte ich das, glaube ich, angefügt. Aber wenn wir jetzt mal drauf schauen, also der Hype ist real. Wie seht ihr das in die Zukunft? Beziehungsweise stehst du manchmal morgens auf oder gehst du abends ins Bett und denkst dir so, also eine Blase ist es irgendwie nicht, dafür gibt es euch schon viel zu lange, ein paar Jahrzehnte, aber ja, geht man auch schon mal ins Bett und sagt so, mit einem gewissen, ich nenne das jetzt mal Angst, ist ja auch in Ordnung, kann man so nennen, boah, nicht, dass
ab
das
Mittwoch
mal platzt.
Nach dem Rennen.
Okay.
Ja, genau so. Genau die Gedanken, die ich habe, und interessanterweise ist es aber jedes Jahr. Dieses Jahr ist es so extrem explodiert, sage ich mal, im Positiven. Ja? Zuschauerrekord, Weltrekordmänner, Weltrekordfrauen, Einzelweltrekorde beim Radfahren und. Es war einfach massiv viel und die Medien sind extrem draufgegangen. Ja? Dann, du hast es vorhin in einem Nebensatz angesprochen, diese Auflösung von Kona mit Nizza und Kona, dass wir plötzlich die einzige Veranstaltung weltweit sind von Renommee, an der Topathletinnen und Topathleten gleicher Tag, gleiche Strecke. Ja, der alte Triathlon, ja, der Bewahrer des alten Triathlon. Ja, Das ist bei den Mainstream-Medien auch so angekommen, wo die gesagt haben, okay, das schauen wir uns an, da gehen wir hin, da berichten wir drüber. Da nehmen wir die kostenlosen Outlets, also alles, was wir kostenlos nach außen geben, die Fernsehproduktionen und nehmen wir. Ja, das war schon extrem. Deswegen war dieser Schritt auch nochmal so groß. Aber wenn man mal in die Geschichte reinschaut, wir haben jedes Jahr einen kleineren Schritt gemacht und der war immer positiv. Und jeden Mittwoch konnte ich dann immer schlafen. Das geht immer so 2 Wochen, wo ich sage, oh Gott, wie soll man jetzt das noch verbessern? Aber ich hatte es vorhin angesprochen, die Athleten helfen uns mit ihrem Feedback. Und ich meine, wir haben hier auch ganz, ganz viele tolle Köpfe, die sagen, hey, das war gut, aber das könnte man besser. Mensch, das könnten wir doch mal ausprobieren. Und. Dann haben wir viele Firmen, die uns zuarbeiten, mit denen wir seit Jahren arbeiten, die sagen, wir haben da noch eine Idee. Gerade auch dann Richtung Medien, was man da noch alles machen kann. Also die Panik kommt jedes Jahr am Mittwoch. Und dann schlafen alle ein bisschen schlecht und sagen, oh Gott, wie wollen wir das jetzt noch besser machen? Aber uns fällt dann tatsächlich immer wieder was ein. Und es kommt auch tatsächlich viel von außen. Viel wird von den Athleten, du hast es vorhin gesagt, Social Media, ja, wir haben eine eigene Person in Heiko, der sich nur um Social Media und Media kümmert. Also ich würde mal sagen, die meisten Agenturen da draußen, die Triathlons veranstalten, leisten sich nicht eine Vollzeitposition. Ja? Jetzt haben wir unsere Tina, die das Athletenmanagement macht, die hat jetzt 20% ihrer Arbeitszeit nur Content Creation, arbeitet da auch noch zu. Also es ist wirklich spannend, was wir da auch investieren in diese Geschichte, aber, und das hast du richtig gesagt, viel kommt von außen, viel kommt von Athleten, deren Geschichten, wie sie sich auf Rot freuen, was sie gerade tun in der Vorbereitung. Und das spielen wir ja auch mit und das ist auch toll.
Mhm. Ja, genau so war es auch gemeint. Also ich glaube, ihr seid ja nicht so aggressiv, ihr macht was, ihr seid präsent. Es gibt ja auch immer die Infovideos und so weiter, dann weiß man schon, was kommt auf einen zu, wie sind jetzt die Geschichten. Dann weiß man, dass Finisher-T-Shirts sehr spät kommen oder wie auch immer, weil es da Zuliefererprobleme, glaube ich, gab es auch mal. Ja. Da holt ihr einen ja auch immer ab.
Oder auch, hey, jahrelang wurde uns mitgeteilt, wir brauchen nicht nochmal einen Rucksack als Athletengeschenk. Nein, das wollen wir auch genau, gar nicht mehr. Ja. Wir haben schon so viele. Dann haben wir jetzt dieses Jahr einen ganz tollen Kulturbeutel von Kadomotus gemacht. Feedback der Athleten, scheiß auf den Kulturbeutel, wir wollen unseren Rucksack zurück. Revolution, wo bleibt der Rucksack? Also ja. Es ist wirklich spannend. Gibt selbstverständlich jetzt wieder einen Rucksack im Hof. Also es ist spannend und man lernt viel.
Ja, die brauchen jedes Jahr einen neuen, um damit zum Schwimmtraining zu gehen. Da, so das ist stimmt. Es. Da sieht man die nämlich. Ja, wunderbar. Jetzt lass uns vielleicht noch ein bisschen außerhalb von eurer Veranstaltung mal sprechen. Du hast ja gesagt, eben, das fand ich eigentlich sehr cool, weil sehr konservativer Ausspruch, aber konservativ muss ja nicht negativ sein. Du hast gesagt, die Bewahrer des traditionellen Triathlons oder des klassischen, weiß nicht mehr. Ja, wo siehst du denn die Zukunft des klassischen Triathlons? Geht das so weiter? Brauchen wir noch andere Formate? Welche Rolle spielt Social Media? All das. Also kannst du total, also das Feld ist unbestellt. Du kannst in die Richtung gehen, wo du willst. Aber ich glaube, da kann man sicherlich noch mal 2, 3 Sachen drüber austauschen.
Also was ich gut finde für den Triathlon, was ich sehr spannend finde, ist, dass es momentan so viele unterschiedliche Formate gibt wie noch nie. Super League ist da draußen. PTO ist da draußen, Ironman sowieso natürlich, die ITU spielt noch eine Rolle, Challenge Family spielt eine Rolle. Also das finde ich erstmal richtig, richtig gut. Da, wo ich ehrlicherweise, und wir sind sehr gut befreundet mit der PTO, arbeiten auch zusammen, da wo ich es nicht so gut finde, ist jetzt diese Geschichte, es ist immer noch kein Rennkalender da für nächstes Jahr. Es wurden jetzt Verträge an Topathletinnen und Topathleten rausgeschickt von den Top 20. Ja, also das ist der Kalender. East Coast am 4. oder 5. Wochenende im so und so. Ja, Entschuldigung, also es steht jetzt Ibiza und es steht Singapur. Und das ist einfach ein Riesenproblem für alle, weil die Topathleten sich noch gar nicht richtig entscheiden können, weil sie nicht wissen, ja, kommen jetzt 8 Rennen, kommen 6 Rennen, dann gibt es jetzt gerade wieder Gerüchte, dass irgendeiner der Investoren ausgestiegen ist und dass das Ding kurz vorm Knallen steht. Also das ist eine Unruhe, die brauchen wir als Sport nicht. Wir brauchen Beständigkeit, wir brauchen Ruhe in diesem Sport, wir brauchen Langfristigkeit in diesem Sport. Und jeder Player, der dort reinkommt und das bietet, top. Absolut top. Konkurrenz richtig gut. Damit werden alle besser. Also das muss ich sagen, befürworte ich alles und ich stelle mich da auch super gern dem Wettbewerb. Super, super gern. Wie gesagt, kurzfristige Aktionen oder Dinge, die dann so im Wackeln sind oder wo man dann ein bisschen in der Szene dann ist, wieder ganz andere Stimmen hört, was da schon wieder alles schief läuft. Nicht gut. Alles nicht gut. die Experimente, die Ironman da gemacht hat in letzter Zeit, gut und nicht gut. Also ich persönlich muss sagen, mir hat die beiden Kona-Rennen am Donnerstag und am Samstag sehr gut gefallen, weil beide eine tolle Plattform bekommen haben. Das fand ich gut. Es war aber trotzdem an diesem Ort. Ich war mit 16 an diesem Ort. Es war wie die Reise zum Heiligen Gral für mich. Da bin ich einfach Triathlon-Fan. Das finde ich jetzt tatsächlich sehr schade, dass das so aufgelöst ist. Und auch da gehen jetzt schon wieder die Gerüchte, dass jetzt dann nach der Männeredition nächstes Jahr dann Kona komplett fällt und nicht mehr in Kona ist, sondern es wieder woanders auf der Welt zusammengeführt werden soll, einfach aus Kosten- und Budgetgründen. Oh, das ist alles so fluide. Und ein bisschen mehr Beständigkeit würde mir unwahrscheinlich gut gefallen. Das heißt noch gar nicht, dass wir immer so alles machen müssen, wie es war. Ganz und gar nicht, weil das ist auch ganz, ganz schlechte Geschichte. Sondern es muss eine Entwicklung da sein. Aber man muss schon auch aufpassen, wohin gehen wir, woher kommen wir. Jetzt hat der neue Preisgeldtopf von Ironman gut erstmal, richtig gut. Aber wenn ich mäßig wäre, dann hätte ich nicht für den Sieg dort 200.000 Euro reingekippt, während es in Kona oder Nizza weniger ist. Ich entwerte meine eigene Championship. Das kann ich doch nicht tun. Nach all den Themen und Problemen, die sie gerade haben, dann mache ich ja genau den Falschen. Dann gleich ganz auflösen und sagen, okay, hey, wir haben jetzt hier so eine Serie. Ihr müsst 3 Langdistanzen, 2 Halbdistanzen machen. Ende des Jahres kühlen wir den Weltmeister. Alles klar, verständlich, einfach für die Medien. Aber all dieses hier ein bisschen, da ein bisschen, ist für General Media und für die Frau Müller, die nichts mit Triathlon zu tun hat, einfach nicht begreiflich. Über Jahrzehnte hat die Frau Müller gewusst, oh, da in Hawaii ist was ganz Wichtiges. Ja, genau so. Und so funktioniert das ganze Ding. Das, was jetzt stattfindet, ist schlecht. Ist tatsächlich schlecht. Also mehr Beständigkeit wäre einfach wieder gut.
Ich finde das Frau Müller-Beispiel finde ich sehr gut, weil ich hatte schon das Gefühl, dass die letzten 10 Jahre oder sagen wir mal, seitdem ich in Rot gestartet bin, 12 Jahre dann, hat der Triathlon auch durch Jan Frodeno und all die Erfolge, aber durch seinen Olympiasieg davor schon, aber dann auch die Hawaii-Geschichten, durch Patrick, durch Sebi, durch all diese Erfolge jetzt auch von Anne, ist der Triathlon ja schon in der Richtung Mitte der Gesellschaft gekommen. Und ich glaube, dann wusste auch die Frau Müller oder der Herr Müller, Hawaii ist wichtig und dann gibt es doch diesen Frodeno, oder der wurde manchmal auch anders ausgesprochen, aber das ist ja auch egal. Und jetzt gibt es da auch eine ganz gute Frau, das habe ich in der Tagesschau, im Heute-Journal, wo auch so immer gesehen. Und ich glaube, das ist wichtig.
Und sowas habe ich in der Tagesschau gesehen von einem Sprecher, der macht es ja auch. Ja. Oh, das finde ich ja ganz spannend. Richtig. Das findet nämlich die Frau Müller vielleicht sogar noch spannender als an Jan Frodeno, mit dem sie sich gar nicht vergleichen kann.
Ja.
Oh, da schaue ich jetzt mal nach. Also wir brauchen auch... Hört sich jetzt wirklich abgedroschen an Influencer. Und ich würde den Thorsten auch nie als Influencer bezeichnen, sondern als wirklich mega Leuchtturm für unsere Szene. Ja? Mhm. Solche Leuchttürme brauchen wir noch mehr. Damit eben die Frau Müller sagt, okay, alles klar. Was ist denn das jetzt mit diesem Triathlon? Ich habe gehört von meiner Haustür, das ist auch so ein Triathlon. Was ist denn eine Sprintdistanz eigentlich? Oh, das kann ich ja auch machen. Ja, ist ja mega. Schaue ich mir mal an. Oh, da kann man eine Staffel machen. Oh, das mache ich mit meiner Freundin, weil die läuft nämlich. Ich kann nur Rad fahren. Und dann wird was draus.
Genau, und ich glaube, das ist der Kern des Sports. Also ich glaube, ne, der Kern des Sports sind ja nicht die 5, die vorne rumturnen, sondern das sind ja die Tausenden, die es jeden Tag irgendwie in ihrem Alltag unterbringen. Und finde ich ganz wichtig, dass wir darauf wieder ein bisschen Bezug nehmen. Letzte Frage. Das ist jetzt hier auch quasi so ein kleiner Teaser für unseren Kanal im nächsten Jahr oder unsere Plattform, weil wir haben eins festgestellt: Um euch müssen wir uns keine Sorgen machen. Mhm. Vielleicht um andere große Brands schon, aber gut, da können wir nicht helfen. Aber was wir hier wahrnehmen und was ich auch immer wieder höre, wenn wir hier auch in der Crew mal Kontakt zu den Followern, sagt man, glaube ich, dann haben, die kleinen Veranstaltungen brechen irgendwie weg. Du hast es eben schon angesprochen mit den Kampfrichtern und Kampfrichterinnen. Wir sehen das im Ehrenamt mit den Trainerinnen und Trainern. Wir sehen das aber auch dann bei den kleinen Veranstaltungen, die ja häufig, und ich glaube, das muss man einmal erklären, deshalb gemacht werden, damit sich zum Beispiel so ein Verein auch finanzieren kann.
Oder der Verein sich die Schwimmstunden leisten kann im Winter.
Richtig, das meine ich damit.
Ganz basic Geschichte.
Genau. Richtig.
Super wichtig.
Ja, also eine Refinanzierung für Maßnahmen und so weiter. Also ich veranstalte einen Wettbewerb und den Überschuss investiere ich zurück in was auch immer. Und diese Veranstaltungen fallen ja weg, weil alle jetzt nur noch denken, ah, ich muss X, Y-Rennen machen. Und es werden übrigens auch, ist auch eine Entwicklung, die wir bei uns in der Firma erkennen, die Leute machen weniger Wettkämpfe. Früher hast du so 10 bis 15 Wettkämpfe gemacht, heute ist es, ich mache die Challenge rot. Ja, okay, und was ist die Saisonplanung? Nee, ich mache ja rot. Und dann kommt vielleicht noch ein Vorbereitungsrennen und das war's. Deswegen wollen wir nächstes Jahr das Special machen, wollen wir unsere Plattform für kleine Veranstaltungen zur Verfügung stellen, dass die quasi über uns Werbung machen können. Wenn du jetzt mal aus deiner Perspektive auf Veranstaltungen schaust, was ist eigentlich mit der, oder was sind die Top 3 Tipps, die du einem Veranstalter mitgeben würdest? Ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, die habe ich dir vorher auch nicht genannt, aber dann ist sie auch spontan. Ich gebe dir noch 10 Sekunden, damit man einfach sagen kann, okay, das macht eine gute Veranstaltung langfristig aus und das sind meine Hauptlearnings. Ein paar hast du schon genannt, aber das nochmal zusammengefasst vielleicht.
Wir haben neulich und von uns aus dem Büro hat es der Torben verantwortet, beim BTV einen Vortrag gehalten über Helfer. Und da ging es genau um diese Geschichten, dass Veranstalter das Problem haben, Helfer zu finden. Und da ging es um Tipps. Und erst war natürlich, ja, rot, die haben so viel Geld und die machen ein Riesenhelferfest. Und da kommt dann der Jan Frodeno persönlich und sein Kit wird verlost und was weiß ich was alles. Ja, das ist das eine, aber das geht ja ganz anders an. Wenn ich jede Woche einmal eine Helfergeschichte poste, kostet das gar nichts. Null, nada, niente. Ich muss nur daran denken, an dem Tag einfach den Fotografen vielleicht abzustellen, der ganz viele Helfergeschichten fotografiert. Was mache ich damit? Wertschätzung. Einmal die Woche Wertschätzung. Wertschätzung gegenüber den Helfern, die ich habe. Also es geht wirklich so ganz kleine Geschichten los. 3 Tipps hast du gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, was mir einfällt.
Anerkennung ist der erste Tipp.
Wertschätzung, Anerkennung.
Wertschätzung, absolut. Ist super. Ja, ist doch richtig gut. Ja.
Absolut. Dann würde ich sagen, wenn es Richtung Athlet oder Athletin geht, was macht mich speziell? Ja, hier riesengroß, große Bühne, Solarer Berg. So, was habe ich als kleine Veranstaltung mit vielleicht 300, 400 Teilnehmern? Was macht mich speziell? Weshalb soll ein Athlet bei mir starten? Und da hat jeder was. Ob das eine Szenerie ist, ein cooles Schwimmbad ist, ein cooler See ist, eine mega Radstrecke, eine sauharte Radstrecke, ja. Schaffst du den 12%? Keine Ahnung. Also einfach mal schauen, wie mache ich diese Veranstaltung speziell? Wo bewege ich mich mit dieser Veranstaltung? Hier bewegen wir uns im Frankenland. Was ist für Franken typisch? Ja, was vielleicht auch nett, man kann dann auch mit Dingen spielen. Man sagt immer, ey, mit den Franken, wenn die lachen, gehen die in den Keller. Ja, dann spiel halt mit diesen Stereotypen, ja, und mach was Witziges draus. Und auch such dir Experten. Such dir Experten für die einzelnen Bereiche. Und es sind ganz viele Experten da draußen, auch in den Vereinen. Ja? Der ist für Marketing top, der ist für Social Media top. Sprech mit den Jungen. Also was wir hier sehen, auch wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit dem Rotsee-Triathlon zusammen. Das ist ein klassischer Verein, wo die das Geld einfach dem Verein dann zur Verfügung stellen. Eine riesen Triathlon-Abteilung, tolles Nachwuchsabteilung, haben zweimal das grüne Band der Bundesregierung bekommen. Wahnsinn, richtig, richtig, richtig toll. Und auch da tauschen wir uns oft aus und sitzen hier und die sagen, hey, wir haben da gerade Probleme mit Helfern, aber auch mit Teilnehmern. Ja, schickt es uns rüber, dann teilen wir das unseren Athletinnen und Athleten mit. Also vernetzt euch, sprecht mit den anderen, habt keine Scheuklappen. Oh, mit dem spreche ich nicht, weil der könnte eine Konkurrenz sein. Nee. Lasst uns bitte diese Mauern abbrechen. Also es wird uns ja auch so oft vorgeworfen, wir gegen Ironman, Ironman gegen uns. Diese Zeiten hat es gegeben, aber das hatten wir auch in unserem Gespräch damals. Long gone, long gone. Olli und ich sprechen uns mit den Terminen ab. Wir werden jetzt in Kürze die Termine für 2025 bekannt geben. Ja? Abgesprochen, offenes Visier, guter Austausch. Also diese alten Dinge ein bisschen ablegen und vernetzt zu denken, zu schauen, okay, wo habe ich eventuell noch Möglichkeiten, wo kann mir vielleicht ein Landesverband helfen? Ja? Wo haben die ja, vielleicht ein Netzwerk, das mir hilft. Also einfach ein bisschen breiter aufstellen und breit denken.
Okay, ja. Ich würde noch eine Sache sagen und wir können ja, du hast ja die Veranstaltersicht dargestellt. Ich nehme jetzt mal die Athletensicht ein. Macht mehr Wettkämpfe, kümmert euch um die Basis, weil da kommt's her Und das geht auch in die Ligen übrigens. Ne? Da kann der Verein dann vielleicht auch ein paar Kosten übernehmen, damit für euch die Kosten nicht so hoch sind. Das trägt sich dann ja irgendwie auch. Geht da raus, macht Triathlon, auch gibt auch den Kleinen eine Chance. Das ist unsere Initiative für nächstes Jahr. Und deswegen fand ich schön, richtig, dass wir gut sie quasi mit dir starten konnten. Quasi mit dem Aushängeschild konnten wir starten und dann schauen wir mal, was wir der Breite zurückgeben können. Felix, vielen Dank, dass du dir heute Mittwochmorgen so viel Zeit genommen hast. Du musst gleich noch in Bewerbungsgespräche, deswegen entlasse ich dich gleich. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr auf jeden Fall in Rot, weil wir sind mit der Crew auch vor Ort. Wollen uns das nochmal angucken, was ihr da hinzaubert.
Lasst uns gerne zusammensetzen. Auch wenn ihr mal einen Blick hinter die Kulissen werfen wollt, sagt Bescheid. Also dafür haben wir auch Jungs und Mädels. Schaut es euch gerne mal an und entdeckt vielleicht ein bisschen was von der Magie von Rot hinter den Kulissen. Ganz spannend.
Wir kommen vorbei, wir melden uns.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Danke
dir. Ciao, ciao.